HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Sigmund Freud, Alfred Adler, Jakob Levi Moreno oder Fritz Perls, mit Ausnahme von C.G. Jung, sind alle Begründer psychologischer und psychotherapeutischer Schulen Juden. Mehr noch, sie entstammen dem deutschsprachigen Judentum. Ist das ein Zufall? Die eigene Geschichte immer und immer wieder befragen, aufs Neue verstehen, was die eigene Lebensgeschichte und die Geschichte des Volkes bedeutet, das ist der Sinn vieler Rituale an jüdischen Feiertagen. Auch die Väter der Psychologie haben auf unterschiedliche Weise Traditionen ihres Volkes, gelegentlich auch der jüdischen Religion, in ihre Methoden einbezogen. Die Nationalsozialisten schmähten die Psychoanalyse als eine jüdische Wissenschaft. Fragen, immer wieder Fragen. Irene Denzer-Warnotti hat sich für Camino in HR2 Kultur mit jüdischem Denken in den psychologischen Schulen beschäftigt.
Trotz vieler Hindernissen schaffen wir es, trotzdem weiterzumachen. Das ist auch unsere Kraft in dem Judentum.
Freud hat sich immer als gottlosen Juden bezeichnet und er hat auch immer zu seinem Judentum gestanden.
Die Psychoanalyse ist das Produkt von Leuten, die im Zustand des Außenseiterseins waren als Juden. Sie waren also einerseits Elite und andererseits waren sie diskriminierte Andere und Fremde.
Was meint er wirklich, wenn er »Ich liebe dich« sagt?
Was bringt sie dazu, immer wieder in die gleiche Falle zu tappen?
Warum bin ich, wie ich bin?
Wissen meine Träume mehr über mich als ich?
Sind Kindheitserlebnisse entscheidend und wofür?
Ist die Mutter schuld? Immer nur die Mutter? Der Vater? Was habe ich verdrängt? Kann ich auch anders?
Seit Sigmund Freud im Jahr 1900 die Traumdeutung geschrieben hat, suchen die meisten Menschen eine Wahrheit hinter Worten und Taten, den eigenen und den Worten und Taten der anderen. Das psychologische Denken hat das Leben geprägt, vor allem in Europa und den USA. Zumindest muss man vielleicht hinzufügen, das Leben der Mittelschichten. Psychotherapien haben die Beichte ersetzt und in der Konzentration auf das seelische Befinden den Individualismus gefördert. Kurz, ohne psychologisches Denken wäre die Welt heute anders.
Und Filme von Woody Allen gäbe es gar nicht.
Neben und nach Freud entstanden weitere psychologische Schulen.
Die Individualpsychologie von Alfred Adler.
Das Psychodrama von Jakob Levi Moreno.
Körpertherapien von Wilhelm Reich.
Später die Logotherapie von Viktor Frankl.
Die Gestalttherapie von Fritz Perls.
Die Theorien von Erich Fromm, der mit psychologischem Denken den Kapitalismus kritisiert.
Die themenzentrierte Interaktion, eine Methode, Gruppen zu leiten, von Ruth Kohn.
Die Wiener Kinderpsychologische Schule um Charlotte Bühler.
Alle diese Ärzte und Psychologen waren Juden. Fast alle sind verfolgt worden.
Jüdisch heißt nicht zwangsläufig praktizierend oder gläubig zu sein. Mit dem fernen Gott des Judentums ringen die Väter und Mütter der Seelenkunde in sehr unterschiedlicher Weise. Ihre Theorien, so verschieden sie sind, haben einen Beitrag zur Wissensgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts geleistet. Das psychologische Denken ist das letzte Werk des gebildeten, intellektuellen, deutschsprachigen Judentums, bevor die Nationalsozialisten es zerschlugen. Der einzige überzeugte Christ, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine psychoanalytische Schule begründet, ist der Schweizer Carl Gustav Jung. Er gerät dann auch mit seinem Lehrer Sigmund Freud in einen Streit, in dem ihre Zugehörigkeit zu Judentum und Christentum eine Rolle spielte.
Religion,
Feste und Traditionen,
Erfahrung als ausgegrenzte Minderheit und als Gottes auserwähltes Volk,
Verfolgung
und dennoch Spontaneität und Witz.
Die Psychoanalyse ist das Produkt von Leuten, die im Zustand des Außenseiterseins waren als Juden. Sie waren also einerseits Elite und andererseits waren sie diskriminierte andere und Fremde.
Es gibt, soweit das zu überblicken ist, keine systematische Untersuchung, welche Elemente jüdischen Lebens und Denkens die psychologischen Schulen geprägt haben. Da sie aber so wirkmächtig sind und so viele Menschen ihr Lebensgefühl diesen Lehren verdanken, lohnt es sich, nach einzelnen Spuren des Judentums zu suchen. Sigmund Freud entstammt einer Familie osteuropäischer Juden. Er wird 1856 in Freiberg im heutigen Tschechien geboren. Der Vater Jakob Freud führt ihn in die Welt jüdischer Bräuche ein. Als neunjähriger Junge kommt Sigmund nach Wien und stürzt sich in die Bildungswelt. Willkommen ist er nicht.
Freud hat Zeit seines Lebens mit Antisemitismus zu kämpfen gehabt.
Micha Brumlik ist Autor des Buches Freud, der Denker des 20. Jahrhunderts. Freud habe sich schon früh mit der Aggression auseinandergesetzt. Sie schien ihm eine Folge unterdrückter sexueller Triebe.
Das war damals im Schwange, sich mit Sexualität, unerfüllten Trieben auseinanderzusetzen.
Freud lebt als Arzt und Vater seiner eigenen Familie mit 6 Kindern, nicht ausgesprochen jüdisch, bleibt aber seinen Vorfahren verbunden, ergänzt der Psychoanalytiker Werner Bohleber.
Freud hat sich immer als gottlosen Juden bezeichnet und er hat auch immer zu seinem Judentum gestanden.
So hat er sicher auch Jahr für Jahr beim Pessachfest an den Auszug der Juden aus Ägypten erinnert. Dabei gibt es ein Ritual des Fragens. Das jüngste Kind fragt, wie die Juden der Sklaverei entkamen, wie sie durch die Wüste zogen, wie Gott das Meer geteilt hat.
In jedem Pessachfest wird das am Familientisch gelesen. Und alle lesen mit, alle stellen Fragen, alle machen sich Gedanken, alle interpretieren es neu, jedes Mal. Und dann denke ich, das ist analytisches Denken, Erinnerung und Interpretieren immer wieder neu, sich verstehen immer wieder neu, die Identität konzeptualisieren immer wieder neu. Und ja, darüber hinaus denke ich auch, dass diese Geschichte der Exodus auch beinhaltet das psychoanalytische Denken über Entwicklung.
Viviana Strauss ist selbst praktizierende Jüdin und Psychoanalytikerin in Düsseldorf. Sie sieht im Pessachfest ein Ritual, das Freuds Menschenbild und Methode geprägt hat. Klienten kommen in der Analyse redend ihren verdrängten Seelenmustern auf die Spur, unbeeinflusst von den Blicken des Analytikers. Er sitzt hinter den Klienten, hört, fragt nach und stellt sich als Objekt zur Verfügung für Gefühle, die mit den erwachten Erinnerungen verbunden sind. Diesen Gefühlsaustausch nennt die Psychoanalyse Übertragung und Gegenübertragung. Freud spürt selbst diese Gefühle. Den engen Zirkel seiner ersten Anhänger, das waren Alfred Adler und Carl Gustav Jung, schwört er aber darauf ein, das zu verschweigen.
Es galt als riskant, klarzumachen, dass der Analytiker auch Empfindungen zum Patienten hin hat. Und die muss ja nach Freud niedergehalten werden,
sagt der Psychologe Waldemar Schuch. Freud hält es auch für gefährlich, dass die Analytiker der ersten Stunde, außer C.G. Jung, Juden sind. Er befürchtet, die neue Wissenschaft werde dadurch nicht ernst genommen. Da ereignet sich eine kuriose Geschichte auf dem Psychoanalytikerkongress 1910. Freud plädiert vehement dafür, das Zentrum der Psychoanalyse von Wien nach Zürich zu verlegen. Die Analytiker müssten aus der wienerisch-jüdischen Abgeschlossenheit heraustreten. Freud hält eine flammende Rede und fällt unmittelbar danach in Ohnmacht.
Nachdem der Antisemitismus in Wien natürlich immer sehr stark war und Freud sich auch immer damit auseinandersetzen musste und er immer Angst hatte, dass die Psychoanalyse als eine nationale jüdische Angelegenheit irgendwie betrachtet und abgetan wird. Deswegen war es ihm ja auch so wichtig, dass er eigentlich einen auch angesehenen nicht-jüdischen Schüler hatte. Und als C.G. Jung sich ihm anschloss, war das für ihn eigentlich der Kronprinz. Ja? Er wollte nicht, dass die Psychoanalyse so eine jüdische Angelegenheit sein sollte.
Offenbar belastet Freud seine jüdische Herkunft. Eins daran liebt er aber, den jüdischen Humor. Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, das ist der Titel von Sigmund Freuds Buch über Witze. In einer neueren Auflage schreibt der Historiker Peter Gay im Vorwort:
Man kann Freud nicht verstehen, wenn man seine Freude am Witz und seine Theorie dazu nicht kennt.
Der Witz dient dem Lustgewinn. Er dient der Triebabfuhr, weil er in seiner Pointe verdrängte Sehnsüchte oder Ängste anrührt, die dann im Lachen frei werden. Das Lachen führt in einen Augenblick der Wahrheit, die Erzähler und Zuhörer verbindet. Beide können die Maskerade der Wohlanständigkeit fallen lassen. Freud schwelgt in Witzen von Ostjuden, die man, zumal als Deutsche, kaum zu erzählen wagte, wenn Freud sie nicht selbst überliefert und als prächtige Überbietungswitze charakterisiert hätte.
Ein Jude bemerkt Speisereste im Bart eines anderen. Ich kann dir sagen, was du gestern gegessen hast. Nun, sag, Linsen. Gefehlt vorgestern.
Wo beim Witz das Lachen kommt, erscheint nach dem deutenden Gespräch eine Erkenntnis. Sie kann den Menschen zu einem neuen Ganzsein führen. Die Psychoanalytikerin Viviana Strauss nennt es Genesung.
Eigentlich der Arzt kann nur heilen, was da ist, aber die Genesung, das ist etwas, was geschieht in der Person. Und die Psychoanalyse ist nicht so beschäftigt mit Heilen, wie sie es beschäftigt ist mit Genesung. Also so im Gang zu setzen, Prozessen, die zur Genesung fühlen, was nicht heißt, dass der Mensch aufhören wird zu leiden, sondern dass er wird, wie Freud sagt, ertragen das menschliche Leiden.
Die Psychoanalyse ist ein seelisch-geistiger Prozess. Durch Denken, Nachdenken verändern Klienten mit ihren Therapeuten ihr Verständnis von ihrer eigenen Lebensgeschichte. Ein immaterieller Prozess. Das Judentum ist die erste monotheistische Religion, die erste, die einen unsichtbaren Gott verehrt. Sie verharrt nicht in der sichtbaren und greifbaren Welt, sondern folgt einem geistigen Prinzip. In den Schriften, der Tora, werden die Geschichten erzählt, die die Gläubigen immer wieder neu auslegen. In dieser geistigen Haltung sieht der Psychoanalytiker und frühere Leiter des Frankfurter Psychoanalytischen Instituts, Werner Bohleber, den größten Einfluss jüdischer Tradition auf Sigmund Freud.
Diese Vertiefung in das Lesen der Texte und das Nachdenken über die Texte natürlich etwas spezifisch Jüdisches geworden ist, was immer weiter getragen wurde. Immer weiter wurden diese Texte eigentlich auch vertiefend interpretiert und gleichzeitig hat man das integriert ins eigene Denken, die späteren Generationen. Das hat natürlich sehr stark die jüdische Art, Dinge zu sehen und aufzufassen, geprägt.
In seinem letzten Buch beschäftigt sich Freud ausdrücklich mit der Religionsgeschichte.
Der Mann, Moses und die monotheistische Religion.
Er schreibt, nicht Abraham, sondern Moses habe den unsichtbaren Gott in die Welt gebracht und ihn nach seinem Mose-Bild geschaffen, als machtvollen, zuweilen zornigen Mann. Der Glaube an den einen Gott hat für Freud, den Atheisten, etwas Willkürliches. Er erlaube den Frommen immerhin, von der Größe dieses einen Gottes ihre eigene Größe abzuleiten. Wer allerdings an einen Gott für die ganze Menschheit glaubt, müsse ihn mit anderen teilen. Das jüdische Volk will aber, laut Freud, diesen Vater durchaus nicht gleichberechtigt mit anderen Anhängern des einen Gottes, mit Christen oder Muslimen, teilen. Es lege viel mehr Wert darauf, als das erste Kind dieses Vaters eine Sonderrolle zu spielen. Das wiederum wecke den Neid der jüngeren Geschwister. Freud schlägt den Bogen zu seiner Gegenwart, zur Verfolgung der Juden in Deutschland und Österreich.
Ich wage die Behauptung, dass die Eifersucht auf das Volk, welches sich für das erstgeborene, bevorzugte Kind Gottvaters ausgab, bei den anderen heute noch nicht überwunden ist, so als ob sie dem Anspruch Glauben geschenkt hätten.
Sigmund Freud kann Wien im Juni 1938 gerade noch rechtzeitig verlassen, kann unter anderem seine Couch retten und zieht nach London. Er leidet bereits an Krebs und stirbt im September 1939. Vier seiner fünf Schwestern werden von den Nationalsozialisten ermordet.
Ich finde ihn eine faszinierende Gestalt. Das ist jemand, der unser ganzes Verständnis von dem, was Menschen sind, durch seine Ausformulierung dessen, was das Unbewusste ist, revolutioniert hat. Darüber hinaus hat er in einer Art und Weise die Gräuel und Probleme des 20. Jahrhunderts schon frühzeitig gesehen, die im Rückblick nur erstaunen kann.
Freud hatte sich auf die Vergangenheit konzentriert. Das tun nicht alle frühen Psychoanalytiker. Sein Weggefährte Alfred Adler ändert die Blickrichtung.
Das menschliche Seelenleben ist kein Sein, sondern ein Werden.
Alfred Adler, 1870 geboren, ist 14 Jahre jünger als Freud und optimistischer. Seine Individualpsychologie lenkt die Aufmerksamkeit der Klienten auf ihre Stärken. Denn der Österreicher sieht besonders den Minderwertigkeitskomplex als Quelle seelischen Leids.
Menschsein heißt, sich minderwertig zu fühlen. Der Mensch bleibt unvollkommen. Der Gottesbegriff entspricht am besten dem dunklen Sehnen des Menschen nach Vollkommenheit.
Der Adler hat ja sich sehr mit Erziehung auch befasst, ja, und glaubte also durch die Änderung des Lebensstils einen therapeutischen Erfolg erzielen zu können.
In Adlers Werk findet sich kein ausgesprochen jüdisches Gedankengut. Allerdings ist es naheliegend, dass ein Arzt aus einer verfolgten Gruppe Minderwertigkeitsgefühle seiner Patienten aufmerksam wahrnimmt. Aber auch seine eigene Biografie könnte Quelle der Konzentration auf den Minderwertigkeitskomplex sein. Er war ein schwaches, kränkliches Kind. Als Therapeut gilt Alfred Adler als besonders mitfühlend. Es gelingt ihm oft, mit einem Wort den Blick seiner Klienten auf ihre Fähigkeiten zu lenken. Der Begründer der Individualpsychologie entgeht der Verfolgung durch die Nationalsozialisten. Er war bereits 1925 in die USA emigriert.
Ich fange da an, wo Freud aufgehört hat.
Das sagt der extravaganteste von Sigmund Freuds Weggefährten.
Jakob Levi Moreno.
Was für Moreno immer spricht, unsere Wahrnehmung ist immer szenisch gestaltet.
Moreno entwickelt das Psychodrama. In seiner Therapie genügen Worte nicht. Bei ihm spielen Klienten ihre Konflikte, Fragen, Probleme oder Träume auf einer Bühne mit anderen Mitgliedern einer Gruppe. Der verändernde, heilende Effekt entsteht durch die Aktion. Ein Protagonist kann sich neue Lösungen erspielen, spontan und kreativ. Für Moreno ist der Mensch göttlich, ist stets Schöpfer seiner Welt, mit aller Kraft und aller Verantwortung. Er selbst hat das theatralisch geradezu opernhaft ausgedrückt.
Bin ich der Mittelpunkt der ganzen Schöpfung, des ganzen Kosmos? Ich frage mich, ob ich neben der Verantwortung für mich selbst nicht Verantwortung für alle Menschen habe. Für meine Mutter, meinen Vater, meine Schwester, meine Freunde. Alle Menschen in meiner Stadt und weit darüber hinaus.
Leben ereignet sich in der Begegnung. Das sagt Moreno, wie auch der jüdische Philosoph Martin Buber. Die Begegnung hat die Kraft zu heilen, den Menschen zu vervollständigen, ihn zu dem Genie zu machen, das jeder seiner Meinung nach ist.
Ich bin unmittelbar in der Begegnung. Ich bin einzig, bloß in der Begegnung. Ob ich ein Gott, ein Narr oder ein Dummer. Ich bin geweiht, geheilt, gelöst in der Begegnung.
Diese Begegnungen wollen Therapeuten, die nach Morenos Methoden arbeiten, immer wieder schaffen. Dabei nehmen die Gruppenmitglieder Rollen aus dem Leben anderer an. Wer im Rollentausch seine Partnerin, seine Chefin oder, wichtiger noch, seinen eigenen Gegner spielt und dessen Motive erkennt, spielt Gottes Vielfalt nach.
Der Rollentausch im Psychodrama ist die Möglichkeit, sich in die Gefühle und das Empfinden der anderen einzusetzen oder zu tauschen und aus seiner Rolle wirklich bewusst zu spüren, wie agiert er in seiner Rolle, was bewegt ihn, und dann wirklich von dort aus das zu betrachten.
Für die aus Israel stammende Psychodramatherapeutin Nurit Shaskil ist es eine jüdische Stärke, neue Lösungen zu finden, indem man handelt und nicht nur nachdenkt.
Das ist auch unsere Kraft in dem Judentum, dass trotz viele Hindernissen schaffen wir es, trotzdem weiterzumachen. Und ich finde es auch als eine ganz große Stärke, zurückzublicken und nicht zu sagen, ach, wir Armen, wir haben so viel erlebt, ob wir das nochmal überleben. Also diese Perspektive habe ich nie wahrgenommen, sondern immer wieder, schau mal, in dem Zusammensein liegt die Kraft wieder in der Begegnung mit vielen Menschen, die Ähnliches erfahren haben.
Aus schwierigen Erfahrungen anderer Menschen zu lernen und daraus Zuversicht zu schöpfen. Diesem Prozess ist am Ende jeder Psychodramasitzung ein unverzichtbares Ritual gewidmet, das sogenannte Sharing, Mitteilen. Nurit Shaskil sieht ein Vorbild für diesen Austausch im jüdischen Trauerritual. In der Shiva sitzt eine Familie nach dem Tod eines Angehörigen 7 Tage lang zusammen. Sie bleiben nicht allein.
Die Besucher, die kommen nicht, um mit dem Zeigefinger Ratschläge zu geben, sondern die kommen, um einfach ihre Mitgefühl zu teilen und was Ähnliches, was sie erfahren haben, zu berichten. Also wirklich ganz stark Mitgefühl mitteilen, um Kraft zu geben.
Jakob Levi Moreno, 1889 in Bukarest geboren, wandert, wie Alfred Adler, schon 1925 in die USA aus. Von dort kehrt seine Methode nach dem Zweiten Weltkrieg zurück nach Europa.
Der Mensch ist ein Wesen auf der Suche nach einem Sinn, nach dem Logos. Und dem Menschen Beistand zu leisten in der Sinnfindung ist eine Aufgabe der Psychotherapie, ist die Aufgabe der Logotherapie.
Auch die Logotherapie hat ein jüdischer Nervenarzt und Psychiater aus Wien entwickelt, Viktor Frankl. Er ist im Jahr 1905 geboren und entkommt der nationalsozialistischen Verfolgung nicht. Weil er seine Eltern nicht im Stich lassen will, verzichtet er auf ein Visum in die USA. 1942 wird die ganze Familie nach Theresienstadt deportiert. Frankl wird später in Auschwitz und in einem Außenlager des KZs Dachau gefangen gehalten. Seine Frau und seine Eltern werden ermordet. Er kehrt nach seiner Befreiung nach Wien zurück.
Nach dem, was unsereins erlebt hat, ist alles nicht so wichtig. Man ist froh, noch zu leben, für jede kleine Freude dankbar.
Viktor Frankl scheint trotz oder vielleicht sogar wegen dieses Schicksals der große Optimist unter dem Psychotherapeuten zu sein. Als habe ihn die Erfahrung als Überlebender des Holocaust zu einem lebensbejahenden Trotzdem verführt. Damit hat er der Fähigkeit seines Volkes, aus größtem Leid hervorzugehen, freundlich lächelnd einen Glanzpunkt aufgesetzt. Er bleibt dabei. Es gibt einen Sinn im Leben. Auf dieser Überzeugung baut Viktor Frankl seine Therapie auf. Für ihn zählt wieder das Wort. Im Gespräch mit einem Klienten erarbeitet er den Sinn von dessen Leben, macht ihm seine Einmaligkeit bewusst und führt ihn so aus einer Rolle als Opfer heraus in die eines Menschen, der sein Leben gestalten kann und gestalten muss.
Deine geistige Verantwortung kannst du auf niemanden abwälzen. Also gestalte und bestimme deine Situation mit, nach einer Trennung, in der Krankheit, in der Zeit der Arbeitslosigkeit, nach einem schweren Schicksalsschlag. Denn du bist nicht Opfer, sondern Mitformer und Mitgestalter deines Lebens.
Viktor Frankl wird 92 Jahre alt. 1997 stirbt er in seiner Geburtsstadt Wien. Die meisten der frühen Gründer psychologischer Schulen fliehen vor dem Nationalsozialismus nach Südafrika, in die USA, nach England und Palästina. Sie überleben und verbreiten ihre Lehren in der westlichen Welt. Ihre Fragen werden zur Alltagskommunikation.
Was bringt sie dazu, immer wieder in die gleiche Falle zu tappen?
Was meint er wirklich, wenn er "Ich liebe dich" sagt?
Was habe ich verdrängt?
Und wer wäre ich, wenn ich es nicht verdrängt hätte?
Wissen meine Träume mehr über mich als ich?
Jüdischen Denkern, Ärzten und Psychologen, Männern und Frauen sind die psychologischen Methoden zu verdanken. Die meisten tragen Spuren jüdischen Glaubens, jüdischer Erfahrung von Verfolgung und Rettung, jüdischer Rituale in sich. So ist jüdische Kultur im alltäglichen Gespräch, im Denken und Nachdenken über sich selbst gegenwärtiger, als es meistens scheint.
Irene Denzer-Vanotti hat sich für Camino in HR2 Kultur mit jüdischem Denken in den psychologischen Schulen beschäftigt.